Hallo zusammen, jetzt mal wieder eine neue Folge vom Zack Talk. Ich bin heute zu Gast bei Michael Schmitz und er ist mir von Simone genannt worden als derjenige, der sozusagen jedes Buch über Autismus im Grunde gelesen hat. Da bin ich weit von ab. Michael, stimmt das? Vielleicht stellst du dich mal einmal vor. Stimmt das so?
Ja, sehr schön erstmal, dass du hier zu uns gekommen bist. Wir sitzen hier in der Autismusambulanz von ProSchool in Hannover und haben hier einen ganz tollen Aufbau, einen technischen Aufbau. Ja, ich lese ganz viele Bücher. Ich kenne ganz viele Bücher, aber ich bin weit davon entfernt, alle Bücher zu kennen. Und es ist sicherlich so, dass ich Schwerpunkte bei den Büchern habe. Ja. Also ich würde sagen, dass ich mehr Bücher von Autisten gelesen habe und lese als Fachbücher. Ja. Und ich versuche eine Balance zu halten, aber die Bücher von Autisten sind mir in der Regel wichtiger.
Ja. Ist das so, dass dich diese Innensicht aus eigener Erfahrung anspricht? Kann man das vielleicht so beschreiben?
Ich würde sagen, dass ich als Nicht-Autist am meisten von Autisten lernen kann. Ja. Also die theoretischen Entwicklungen, Ideen, die es so gibt, da gibt es ja eine ganze Reihe aus den letzten Jahren, das ist hochinteressant, ist total spannend. Die schaue ich mir auch immer sehr gerne an, lese die auch sehr gerne, aber für die eigentliche Arbeit, die ich gemacht habe oder auch die ich jetzt mache, da ist es für mich persönlich wichtiger, wenn ich die Erfahrung der Autisten weiß, einbringen kann und als Beispiele habe, um sie dann bei anderen Menschen möglicherweise mal zu Rate ziehen zu können.
Ja, beziehungsweise vielleicht auch so bestimmte Phänomene habe ich mir auf eine Checkliste gepackt und frage das manchmal auch recht systematisch ab, weil ich einfach in der Erfahrung mit Menschen aus dem Spektrum so wundersame Dinge erlebt habe, die ich erst nicht verstanden habe und mir dann aber nach und nach natürlich Sinn gemacht haben. Mhm. Eine davon, damit hast du zu tun, ohne dass du es vielleicht weißt, aber als ich den ersten oder zweite Folge von dem Podcast raus hatte, wo ich übrigens ja so ganz, wie soll ich sagen, mit ganz viel Enthusiasmus rangegangen bin, ohne jetzt groß Ahnung zu haben. Ich dachte einfach, ich will das machen, das würde mir Spaß machen, habe ich mir gedacht. Und es wäre gut, sowas zu machen, weil junge Leute kaum noch Bücher lesen. Das war so der Hintergrund. Ja. Aber ich hatte von Tuten und Blasen eigentlich keine Ahnung. Und habe dann den Podcast aber so gemacht, also mit Jingle-Musik, Jingle-Musik leiser, Ansprache, Text und so weiter, aber immer beim Text die Musik leise im Hintergrund gehabt, in meinem Empfinden leise. Und dann sagte Simone, ja, der Michael hat deinen Podcast gehört, der findet den ganz gut, aber das mit der Unterlegung von der Musik bei der Sprache, das geht nicht. Ja. Dann habe ich im ersten Moment gar nicht verstanden, hä? Wie ich dann verstanden habe, naja klar, das sind zwei Reize, die du voneinander trennen können musst und das ist für manche autistische Menschen einfach schwierig.
Ja, und man muss sagen, wenn man lange mit autistischen Menschen zusammenarbeitet, dann entwickelt man selbst eine Sensibilität für die verschiedenen Reize, die möglicherweise über jeden Autisten hinausgehen an vielen Stellen, weil man an so viele Reize denkt gleichzeitig. Ja. Und die gerade das Zusammenbringen oder von Hintergrundmusik, nicht? Wir haben jetzt ganz aktuell dieses Thema Stille Stunde, nicht, wo Supermärkte dazu gebracht werden sollen, dass sie eben keine Musik mehr dudeln lassen. Ja. Und dann die Nicht-Autisten das auch herausfinden, dass es ja ganz schöne Geschichte ist, dass wenn da kein Lärm im Hintergrund läuft. Also für mich ist das dann einfach Musikmüll. Und diese Reizsensibilität, die habe ich dann eben auch bei Podcasts oder auch bei Videos. Mhm. Nicht? Auch das ist ja auch bei Videos so gern genommen. Man spielt irgendwie einen Film ab und unterlegt das mit passender Musik. Fürchterlich, finde ich. Und wenn dann manches Mal dann eben doch ein Text auftaucht, den man wissen sollte, der dann dazu passt, dann hat man die Musik runtergedreht und hört den Text nicht, ist auch schlecht. Nee, das sind so viele Reizelemente, nicht, die man an der Stelle trennen kann und die möglicherweise auch überflüssig sind und von vielen Autisten zurückgemeldet werden, dass sie das besonders stört.
Ja. Und sie auch zurückmelden, Mensch, jetzt ist besser. Ne? So, ja. Das finde ich ganz wichtig, dass man einfach auch guckt, wie kann man. Man kann nicht alles drehen, verändern, aber es gibt doch eine ganze Menge, was man machen kann. Und die nächste Folge habe ich dann natürlich nach Michael Schmitz entsprechend bearbeitet. Und ja, es macht Sinn. Es war für mich erstmal ungewohnt, weil man hat es immer anders gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, es macht Sinn. Und das wäre auch das, was ich von potenziellen Hörern, die ich mir vorstelle, mir wünschen würde, dass sie sagen, ja, die wissen nicht alles gleich, aber sie arbeiten sich dran ab. Und wenn sie es dann raus haben, dann ändern sie es auch. Also das wäre mir so eine schöne Rückmeldung. Ja, also Filterschwäche war so ein wie bist denn du überhaupt zum Zack gekommen? Das ist wahrscheinlich schon etwas her, ne?
Das ist schon ein bisschen länger her, ja. Es gab früher mal eine Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen. Ja. Die ist von einem Verein in Walsrode gegründet worden, organisiert worden. Das war noch zu Zeiten, als es überhaupt keine Arbeitsgruppen sonst gab. Nicht? Es gab wenig Lokales, wenig Regionales. Und in der Arbeitsgruppe habe ich mich mit Simone dann getroffen. Das war zum Thema Autismus und Arbeit. Und wir haben dann überlegt, dass wir zu diesem Thema auch mal eine Tagung machen sollten. Mhm. Und dann haben wir aus der Arbeitsgruppe dann so ein paar Leute zusammengesammelt, die Interesse daran hatten, das zu tun. Und dann haben wir uns getroffen und beim ersten Mal waren wir, glaube ich, 10, beim zweiten Mal waren wir irgendwie 5 und nachher waren wir noch im Wesentlichen 3 und einer davon war Simone. Und so haben wir dann angefangen, öfter was zusammen zu machen. Nicht? Und wir haben damals zum Beispiel die größte Tagung zum Thema Autismus in Niedersachsen hier in Hannover veranstaltet. Ja. Nicht? Und haben da einfach gemerkt, dass wir gut miteinander arbeiten können und sich die Ideen ganz gut ergänzen können. Und so fing das Ganze an.
Ja, du hast damals aber ja nicht in einem Autismus-Ambulanzzentrum gearbeitet, sondern du hast sowas gemacht wie Job-Coaching, kann man das so nennen.
Ja.
Was bedeutet das?
Also wir haben Arbeitsvermittlungen von Autisten und Autistinnen gemacht. Und zwar beginnend damit, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu suchen, also herauszufinden, was ist für die Person das Richtige, was möchte die Person, mit welchen Rahmenbedingungen. Dann haben wir von da ausgehend Arbeitgeber gesucht, mit den Arbeitgebern gesprochen, Praktika vereinbart etc. Auf dem ersten Arbeitsmarkt. Ja, okay. Nicht? Kostenträger ist da immer die Bundesagentur für Arbeit, manchmal auch die Rentenversicherung, manchmal auch ich glaube, ein Fall eine Berufsgenossenschaft. Also die Kostenträger sind da ja immer eine bunte Landschaft. Und das ist auch mein Steckenpferd, das irgendwie alles so zu sortieren, dass man auch weiß, wer dann der richtige Ansprechpartner ist. Ja. Und das haben wir gemacht und haben die Menschen in Arbeit gebracht. Nicht? Und zwar sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Und auch langfristig, weil das ist das Ziel.
Und wie würdest du das, wenn du so zurückblickst, die Tagung im Anfang März von Autismus Deutschland, da ging es ja um das Thema Lebenszufriedenheit, Beschäftigung und all diese Dinge. Hat sich da in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren was verbessert oder verändert im positiven Sinne?
In Richtung Autismus und Arbeit würde ich sagen, ja. Das hat was mit der medialen Bandbreite des Themas zu tun. Mhm. Nicht? Mittlerweile nicht, kommt das in jedem guten Krimi vor, würde ich mal sagen, so ganz salopp. Das heißt, dass das Bewusstsein ist deutlich verbessert worden, was ja immer nicht heißt, dass die Menschen, wenn sie für sich das Thema Autismus erkannt haben, dass das dann auch immer so hilfreich ist, nicht? Weil jeder Autist ist anders und jeder Arbeitgeber, der mit einem Autisten zusammengearbeitet hat, der erwartet, dass der nächste Autist dann genauso ist, was natürlich nicht funktioniert. Aber das ist dann natürlich, ich sag mal, unsere Lobbyarbeit, das dann auch zu erklären, das zu erläutern, den Arbeitgebern die Vorteile von Menschen, die im Spektrum sind, zu erläutern und ich sag mal, natürlich auch Fördermittel mit einzubringen, nicht, damit es den Arbeitgebern noch ein bisschen leichter fällt.
Gibt es da bestimmte Spartenberufe aus deiner Erfahrung, kann man das so sagen?
Also, was ja immer alle denken, ist, dass die meisten Autisten mit dem Thema IT zu tun haben.
Ja, das ist gar nicht so, ne?
Ja, also es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, nicht, die sprechen von 30%. Was ja auch dann 70% sind, die nicht damit zu tun haben. Und nach unseren Erfahrungen sind es sogar noch ein bisschen weniger. Mhm. Nicht? Tatsächlich ist es aber so, dass wenn man jetzt mal von 324 Berufen in Deutschland ausgeht, dass man dann sagen kann, ja, das hat einen deutlich prozentualen höchsten Anteil an der Gesamtmenge. Aber insgesamt ist das nur ein Teil. Mhm. Nicht? Und ich sage mal, wenn wir jemanden haben, der sich im IT-Bereich besonders gut auskennt, programmieren kann, da Erfahrung hat und so weiter, der ist natürlich auch relativ leicht unterzubringen. Nicht? Aber die anderen Berufe und also wir haben wirklich also alle Berufe gehabt, die man sich vorstellen kann. Ja. Nicht? Also vom Justizvollzugsangestellten über Verwaltungsfachkräfte, über Lagerlogistik, bis Bestatter war gern genommen. Also ganz viel verschiedene Berufe. Und das hat es natürlich auch so spannend gemacht. Nicht? Und unser Credo ist immer gewesen, dass wir schauen, wo wohnen die Menschen, was brauchen die Menschen als Umfeld, wie können sie zu einem Arbeitsplatz kommen, welcher Radius ist da, steht da zur Verfügung. Nicht? Weil einige fahren eben nicht mit Öffis, andere fahren mit Autos und zwar gerne und die Dritten fahren Fahrrad und was auch immer. Nicht? Da muss man eben schauen, in welchem Umfeld sollte denn der Arbeitsplatz dann auch sein. Nicht? Ja. Also ganz viel Komponenten und ganz viel Nischenarbeit. Es geht immer darum, einen Nischenarbeitsplatz zu finden.
Also es geht darum, für diesen jeweiligen einzelnen Menschen quasi eine Passform zu entwickeln.
Unbedingt,
ja. Weil ich meine, was nützt dir die deutsche Sache, wenn du da nicht hinkommst?
Ne? Richtig, ja, nützt überhaupt nichts. Nee. Nicht? Deswegen haben wir oft die Frage gehabt, nicht, ja, schick mir doch mal eine Liste von Arbeitgebern, mit denen ihr zusammenarbeitet. Dann mache ich, nee, mache ich nicht, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Nicht? Man muss von der Person her ausschauen, was macht da Sinn und dann muss man in die sogenannte Kaltakquise gehen.
Ja, ich kann das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Ich würde es in meiner Sprache ein bisschen anders beschreiben. Ich hatte dir ja mal berichtet, dass ich auch ein bisschen Musik mache. Und ich habe sowas, dass ich relativ schnell weiß, was für einen Song ich mit jemand anderem singen könnte. Mhm. Und ich mache in mehreren verschiedenen Projekten was. Und das, was ich mit A mache, mache ich mit B noch lange nicht und andersrum. Genau. Und weil ich manchmal, mittlerweile kann ich schon etwas besser beschreiben, aber im Grunde ist das da auch viel so Intuition dabei und so ein irgendwie geartetes Wissen, wo ich selber gar nicht weiß, wie es funktioniert, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ein Versuch wert ist. Ne? Mhm. Also, ja, spannend. Du sagtest eben, Bestatter ist ein Beruf, der gerne genommen wurde. Das denkt man ja erstmal so nicht, aber was ist das, was das ausmacht?
Also, in dem Fall macht es das möglicherweise aus, dass man die Arbeit als Arbeit betrachtet und das trennen kann von Emotionen.
Ja.
Und das hatten wir, ich sag mal, ungewöhnlich häufig. So, nicht, dass wir da jemanden hatten, der da Interesse dran hatte, in diesem Bereich zu arbeiten. Nicht? Und das gehört auch natürlich zu den seltenen Berufen. Nicht? Und das sind auch immer kleinere Betriebe in der Regel, was ein Vorteil ist.
Ja.
Nicht? Also die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind besser geeignet in der Regel für das Thema Autismus, sind natürlich auch interessiert an Thema Fördermittel, weil ein großer Konzern, für den ist das egal.
Ja.
So haben wir die Menschen immer zusammengebracht.
Ja, ich stelle mir gerade so vor, die Rahmenbedingungen sind in der Regel auch etwas ruhiger als in einem Industrieunternehmen. Man hat so Zeiten, wo man, ja, was das Zurechtmachen angeht, eines Verstorbenen, was ja auch eine Kunst ist in gewisser Weise. Und das kann ich mir schon vorstellen. Und wenn du das dann trennen kannst, dann ist das eine sehr günstige Eigenschaft. Also, weil ich habe selber 10 Jahre auf einer Palliativstation auch mitgearbeitet. Und wenn ich das nicht hätte trennen können, dann wird das kann das sehr belastend werden. Ne? Wenn man
wir haben das gerade sehr recht krass gehabt. Und zwar bei einer Teilnehmerin, die im Bereich der Videoanalyse im Bereich sexueller Missbrauch mit Kindern gearbeitet hat. Und ich kenne zufällig jemanden aus Mitteldeutschland, Sam heißt sie mit Vornamen, die werden sicherlich einige kennen, die in dem Bereich arbeitet beim Landeskriminalamt in, ich glaube, Nordrhein-Westfalen ist das, die das sehr gut macht, weil sie es einfach sehr klar trennen kann und da quasi eine Datenbank für den Rest der Mitarbeiter dort ist. Und das muss man trennen können.
Ja.
Und das war tatsächlich dann bei der Mitarbeiterin, die wir hier in Hannover hatten, für die war das dann am Ende doch zu doll. Sie hat es jetzt genauso gedacht, dass sie das so klar trennen kann und dann ist es gut. Aber das hat da nicht funktioniert. Nicht? Oder wir haben auch interessant jemanden gehabt, der die alten Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg analysiert hat, wo es Blindgänger geben könnte. Vielleicht Hannover war ja ein großes Ziel von den Bombengeschwadern. Wir haben sehr, sehr viele Blindgänger hier und die kann man auf diesen Bildern erkennen. Und das war ihre Fähigkeit. Also ganz faszinierend. Also
einen bestimmten Blick für etwas.
Genau, einfach den fokussierten Detailblick.
Eine bestimmte Frequenz zu hören, die jemand anders nicht hört. Ne? Also, ja, sehr spannend, sehr spannend. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du gehst auch gerne zu Tagungen und Fortbildungen und hast einen Büchertisch mit.
Ja, das ist...
Das ist so...
Ja, über diesen Weg bin ich eigentlich in den ganzen Autismusbereich geraten. Weil ich habe bei dem Arbeitgeber angefangen und habe dort, da ging es eben um Arbeitsintegration. Wir hatten da ein, zwei Autisten, die wir mit dabei hatten. Aber ansonsten haben wir sehr viele andere Sachen gemacht. Und dann sagte eine Kollegin so, ja, nee, also von Autismus haben Sie ja keine Ahnung, mit denen sollten Sie da auch nicht arbeiten. Und da habe ich gesagt, ja, hat sie natürlich erstmal recht. Mal gucken, wie ich mich da bilden kann. Damals gab es einfach noch nicht so viel. Das Zack zum Beispiel, ich hatte jetzt so ein Riesenprogramm, da kann man alles lernen, was man will. Das gab es früher so in dem Umfang natürlich noch nicht. Nein. Und da hat mir eine Freundin dann gesagt, ja, sie hatte da ein ganz tolles Buch gelesen von einer Frau mit einer Kuh.
Ja, Temple Grandin. Ne?
Genau, das war Temple Grandin. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, das Buch ist 20 Jahre alt, das kann ich doch einfach mal mir bei eBay für 1 Euro kaufen oder so. Und habe das dann bei eBay gesehen für über 100 Euro. Und habe ich gedacht, was ist das denn? Wie kann das sein?
Und, Angebot und Nachfrage wahrscheinlich, ne?
Offensichtlich, ja. Genau. Und dann habe ich das irgendwann mal in den Ferien, wo wohl nicht so viele Leute geboten haben, habe ich das irgendwie für 20 Euro gekauft. Weil ich zu dem Zeitpunkt habe ich schon E-Books gemacht, so Reiseliteratur. Das war damals ganz neu mit den E-Books. Und ich bin viel gereist und habe dann daraus ein E-Book gemacht, was ganz toll gelaufen ist, war ich sehr überrascht. Naja, und das Ergebnis war dann, das wird ganz schön schwer, so ein E-Book machen zu dürfen, weil man braucht ja ganz viele Rechte, nicht? So in dem Fall von Temple Grandin natürlich selbst, dann vom Übersetzer, vom Verlag und so weiter und so weiter. Und das habe ich dann versucht, alles zu bekommen und habe dabei gemerkt, wie viel andere Fachbücher es gibt, die nicht mehr auf dem deutschen Markt zu kaufen sind. Und das fand ich ja dramatisch. So, nicht alles Bücher von Autistinnen in dem Fall. Ne? Und dann habe ich angefangen, die Verlage anzuschreiben und mal zu gucken, wie kriegt man die Rechte. Und damit ging das Ganze los. Ne? Ich habe dann alle Bücher von Temple Grandin, die auf Deutsch erschienen sind, die habe ich mittlerweile bei mir in meinem kleinen Verlag. Und habe sie erst als E-Book angeboten, und zwar zu einem Preis von 10 Euro, nicht, was allen Menschen, die Bücher zu horrenden Preisen verkauft haben, ein Schnippchen geschlagen hat. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und habe dann irgendwann angefangen, die Bücher auch drucken zu lassen. Nicht? Auch das ist ja ein ganz anderer Prozess, da muss man mal gucken, wie sowas alles funktioniert. Und bin dann damit zu den ersten Autismustagen gegangen. Und zwar, das erste war tatsächlich ein Autismustag, eben auch von Autisten organisiert und veranstaltet. Das war in Peine damals, ich glaube 2014 oder so, 10 Jahre her. Und da habe ich so gemerkt, der Bedarf ist da und es sind total schöne Fachtage. Nicht? Also ich habe mich da richtig wohl gefühlt in der ganzen Community, die es da so gibt.
Wahrscheinlich familiärer und etwas kleiner, ne?
Kleiner. Es ist natürlich ein Nischenthema nach wie vor. Aber auch sehr nett, wenn man weiß, dass man, nicht, das sagt ja jeder Autist, nicht, wenn er zu Hause ist, ist alles gut. Und wenn er unterwegs ist, dann wird er behindert. Ja. Und bei diesen Autismustagen ist es so, dass man da unter sich ist. Nicht? Und wir haben viele Autismustage mittlerweile in Deutschland. Nicht, am kommenden Wochenende ist in Wuppertal von Regine Winkelmann der Autismustag. Wunderschöne Veranstaltung.
Das ist jetzt noch kommendes.
Ja, da geht es übermorgen dann los. Ja. Nicht, die sind zweimal im Jahr, nicht, die sind in Wuppertal unten. Nicht, und mittlerweile ist es so, dass ich nicht nur die Bücher aus meinem Verlag mit habe, sondern dass ich eben ganz viel lese, weil ich wollte meine Bücher irgendwie bekannt machen. Und habe dann eine Website gemacht, um und dachte, ja, wie kann man die irgendwie interessant machen? Und habe dann Bücher gelesen und die Bücher rezensiert. Und das Besondere bei meinen Rezensionen ist, dass egal wie dick das Buch ist, das sind nur ein paar Sätze, die ich da rezensiere. Und das in einer Sprache, die sehr leicht verständlich ist. Ja. Und das mache ich sowohl mit Fachbüchern als auch mit Autobiografien. So, dass man einfach schnell so einen Überblick bekommen kann, ist das Buch was für mich oder nicht.
Ja, genau. Das ist wahrscheinlich dann auch wieder die Passform, um die es geht. Es gibt nicht das sehr gute oder das ganz schlechte Buch vielleicht, sondern es gibt, gibt es vielleicht auch, aber das sind hoffentlich wenige. Ich glaube, du hattest mal auf deiner, hast mir das erzählt oder ich habe es gelesen, das von Steven Silberman, Die geniale Störung. Das fand ich ziemlich gut, weil es so einen anderen Blick hatte auf das Ganze. So eine dritte Position, würde ich das mal nennen.
Ja, das war damals ein Wissenschaftsjournalist, der das Thema Autismus richtig von der Pike an recherchiert hat und finde ich die beste gesamtgeschichtliche Zusammenfassung des Themas eigentlich ist. Nicht? Ja. Das kam damals, weil im Silicon Valley haben die Amis darüber gesprochen, dass es hier eine Autismus-Epidemie geben würde, weil dort so viele kleine Autisten geboren wurden. Mhm. Und dann war die Frage, wo kommt denn sowas her? Wie passiert so etwas? Ja. Und deswegen hat er diese Geschichte dann aufgenommen und hat dabei sehr viele Sachen entdeckt. Nicht? So, wer sich wo kannte, nicht? Wie war das denn mit Kanna und wie war das denn mit Asperger? Ja. Nicht? Weil Kanna hat ja immer behauptet, von Asperger hat er nie was gehört. Nicht? Und am Ende hat sich herausgestellt, dass tatsächlich Mitarbeiter von Asperger in die USA geflohen sind und dann dort den Kanna getroffen haben.
Nein, das ist ja noch nicht.
Nicht? Und klar. Nicht? Und die Amis haben das ja immer, die haben das Thema ja immer besser verkauft. Nicht? Also die sind ja immer da, nicht? Die haben ja irgendwie ganz Intentionen, wie man ein Thema anbietet in Talkshows, in Büchern und so weiter. Da ist eine Menge, da ist ein anderer Umgang damit. Und da hat der schon sehr von profitiert, würde ich mal sagen, nicht? Von der Idee.
Ja, und wir profitieren heute davon, dass du sozusagen der Buchempfehler schlechthin bist, für mich jedenfalls. Und ich danke dir nochmal im Nachhinein, weil ich hatte dich ja mal vor, ich glaube, 2-3 Monaten gefragt, kannst du mir was für eine Mutter und einen Vater eines 13-jährigen autistischen Kindes empfehlen? Und du hattest mir daraufhin 3 Bücher empfohlen, die ich jetzt im Titel nicht mehr so schnell hinkriege, aber die Rückmeldung war sehr positiv. Und das, denke ich, das ist ja so diese Kunst, von, ja, die ich erlebe bei Lehrern zum Beispiel, die eben dich nicht mit Lehrstoff zuknallen, sondern die so eine Idee davon haben, was braucht der jetzt, damit er einen Schritt weiterkommt und sich als positiv lernend erlebt.
Ne? Das macht mir an den Büchertischen auch am meisten Spaß. Mhm. Also zum einen ist es natürlich klar, nicht gut, die Bücher weiterzubringen an andere Menschen, aber es habe ich ganz oft, dass Menschen kommen und sagen, folgende Situation habe ich jetzt. Ja. Und was wäre dann dafür das richtige Buch? Und ja, das macht natürlich Spaß, dann in dem Fundus, der sich über die Jahre dann so angesammelt hat, immer mal so
du zu überlegen, auch was könnte passen. Du hast ja auch diese ganzen Bücher, die musst du auch irgendwo lagern, ne?
Ja, tatsächlich ist es manchmal so, dass oft so mittlerweile, dass ich die Bücher, im eigenen Verlag, die lagere ich natürlich bei mir im Keller, klar, aber die anderen, die lese ich, finde sie toll, bestelle dann ganz viele beim Verlag und verkaufe die dann wieder. Das heißt, ich habe sie eine Zeit lang, empfehle sie weiter und dann kann ich danach wieder neue in meinen Keller legen.
Okay, also die sind eine Zeit lang bei dir, Freundin von mir würde sagen, in der Kochkiste die entwickeln sich quasi weiter, ohne dass man sie ständig in der Hand haben muss, weil sie sind in der Kochkiste, aber du kannst dann weiterempfehlen und neue wieder reinlassen sozusagen.
Genau, und ich kann auch oft Vergleiche ziehen.
Ja,
ne? Ich sage, guck mal, das ist jetzt ganz neu. Wir haben das jetzt gerade mit dem Buch für Assistenzhunde. So. Ne? Da war ich vorgestern gerade eine Lesung im Zack, ne? Von Zora.
Ah, ja.
Und ich habe in 2014 tatsächlich das erste Buch damals herausgegeben zum Thema Autismus, Assistenzhunde, weil das Thema gab es überhaupt nicht in der Literatur. Nicht? Und jetzt hat sie da ein Buch rausgegeben, wo ich dann sagen kann, wisst ihr was, das ist jetzt genau das richtige Buch, das ist viel besser als das, was es jemals gab. Und dann kann ich sagen, ja, jetzt ab sofort kauft man lieber das Buch, das ist jetzt aktueller, das ist besser.
Und das ist ja auch von einer jungen Frau geschrieben worden, ja, die aus dem Spektrum selber ist. Ne?
Genau, ja. Ja, ja, ich glaube, Cousine ist das zusammen, ne, die ja, Illustration gemacht hat dazu. Also ein total tolles Buch geworden und auch fachlich gut. Weil das ist das, was mir immer wichtig ist. Es gibt natürlich auch eine Menge Scharlatanerie im Bereich Autismus. Und das dann zu trennen und solche Bücher eben nicht weiterzugeben. Nicht,
ja, als kurzzeit lösungsorientierter, ausgebildeter Therapeut gucke ich ja nicht lange auf das, was nicht gut funktioniert, sondern eher auf das, was funktioniert. Genau. Du hast, das hat Simone mir sozusagen gesteckt, in Anführungsstrichen, dass sie sagte, der Michael Schmitz, der wird von vielen Menschen aus dem Spektrum gemocht und geschätzt. Hast du eine Idee, wie du zu diesem Kompliment gekommen bist, was du dafür tust?
Ich habe mal Carsten Donat, der viel so Moderation macht im Autismusbereich, der hat mich mal Ehrenautist genannt, das fand ich sehr nett. Also ich glaube, ich bin einfach sehr offen und das, was ich mache, mache ich auf Augenhöhe und das meine ich auch ernst. Also ich glaube, irgendwie kommt das daher.
Also du bist, wenn man so will, ein teilnehmender Forscher. Ne? Also du guckst nicht von irgendwo weit her im Fernglas, sondern du bist dabei und guckst, wie wirkt es auf mich, wie kann man das verstehen, was da passiert.
Ja, und jeder Mensch hat seine eigenen Qualitäten, da ist jeder Mensch anders. Und ich bin von Haus aus, ich bin Sozialarbeiter und Sozialmanager und schon mit Herz immer Sozialarbeiter. Und da geht es immer darum, das herauszufinden, was ein Mensch braucht. Und das ist immer was anderes. Und das ist, also ich habe früher mit Drogenabhängigen gearbeitet, mit linken Jugendlichen, mit rechten Jugendlichen und mit ganz viel verschiedene Sachen habe ich gemacht. Und es geht immer darum, auf die Person zu gucken. Und das mache ich ehrlich. Und ich glaube, das merken die Personen auch.
Ja. Ja. Also das hat mich auch, oder begeistert mich noch und hat mich begeistert. Ich habe ja mit vielen der Kolleginnen und Kollegen vom ZAK, die über die Jahre in die Organisation, wo ich lange Jahre gearbeitet habe und zuständig war für den Bereich Förderung von Menschen mit dem Spektrum, ich habe die geholt und zu Fortbildungstagen. Und wir haben denen, in Anführungsstrichen Metapher, Löcher in den Bauch gefragt, was man ja eigentlich so nicht sagen sollte wegen der Metaphorik. Aber wir haben sie gefragt, wie war das da, wie war das da, wie war das da, wie kann man sozusagen aus eurer Sicht damit umgehen, da was verändern. Und ich habe, das war auch sehr spannend, mit vielen der Menschen, die ich da hatte, immer Ortsbegehungen gemacht. Ich bin mit denen durch die Einrichtung gegangen und habe gesagt, was würdet ihr aus eurer Sicht verändern?
Genau, richtig.
Und ein Kollege sagte, alles, was fest angeschraubt ist, das ist kein Problem für mich. Aber so Sachen, die sich bewegen, so Girlanden oder so, so Dinge, die durch den Wind hin und her gehen, das ist das, was für ihn stört. Oder die Lichtverhältnisse oder sowas. Und manchmal kann man sowas ja verändern, indem man einfach einen anderen Raum nimmt und manchmal kann man es eben nicht verändern.
Aber damit beschreibst du übrigens genau das, was Temple Grandin gemacht hat. Nicht? Die hat ja mittlerweile über die Hälfte der Tierhaltungsanlagen in den USA und Kanada neu gestaltet, weil sie genau so etwas sehr genau wahrnimmt und weiß, wie die Tiere funktionieren, nämlich dass sie sich zum Beispiel gerne im Kreis bewegen und entsprechend natürlich auch die Gatter dann anders gestaltet werden müssen, dass sie sieht, wenn zum Beispiel wenn etwas reflektiert, nicht? Oder wenn über ein Gatter eine Jacke geworfen worden ist, was die Kühe dann wiederum irritiert. Diese bewusste Wahrnehmung von den Reizen, die dort entstehen. Nicht? Ist die Lampe hell, ist sie dunkel? Nicht? Wo fällt ein Lichtstrahl drauf? Wo reflektiert das hin? Nicht? Was macht das für ein Geräusch, wenn du über welchen Fußboden gehst? Nicht? Wenn du Parkett hast oder wenn du Filzfußboden hast? Oder das ist total wichtig.
Ja, und es gibt ja, ist ja beides. Es gibt dieses Störungspotenzial, was da drin liegen kann. Es gibt aber auch in der Reflexion von Glassteinen in der Sonne was Faszinierendes, was man total gerne anguckt. Und wenn es dann einfach unbedacht weggenommen wird, zu einem ziemlichen Stress führen kann. Ne?
Richtig, so. Bei kleinen Kindern ist es ganz oft so. Ja, da haben wir das Thema Reflexion, gerade mit Licht. Ja. Da spielt dann oft eine ganz große Rolle. Ja. Und wenn gerade, das finde ich immer so spannend, wenn Autisten nicht sprechend sind und dann aber später, wenn sie älter werden, doch noch die Lautsprache erlernen und nutzen können und dann erklären können, warum sie sich damals so verhalten haben. Nicht? Und da sind solche Sachen, nicht? Ich fand damals die Lichtreflexion so interessant, habe daran festgestellt, wie spät es ist. Ja. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, sondern ich habe da geschaut, wo steht die Sonne oder wo steht folgende Reflexion. Ja, total interessant, total spannend.
Sag mir, wenn ich arbeite mit einem Jungen oder mit einem Team, was einen jungen Mann oder Jugendlichen betreut, der wird 14 jetzt, nonverbal und auch war, als wir anfingen ihn zu betreuen, auch ziemlich autoaggressiv, das hat sich sehr verbessert. Und ich würde gerne noch sowas machen, was so in so tiefen Sensomotorik, so solche Sachen, wo ich so denke, der hat vielleicht was übersprungen, was man noch so nachfüttern müsste. Ist so, nur so eine Fantasie. Aber was würdest du uns, dem Team, was mit so einem Kind in der Einzelbetreuung quasi arbeitet, was kann man denen noch empfehlen?
Also im Grunde geht es immer ganz oft darum, Sachen auszuprobieren. Nicht? Weil es können immer Dinge sein, die hilfreich sind, die jemand gerne macht, ohne es zu wissen, und viele Angebote machen. Nicht? Und dann gucken, wie reagiert der Mensch da drauf. Und wenn dann, also ist er jetzt auch nicht sprechend oder war er nicht sprechend?
Er hat mal eine Zeit lang, was ja häufiger mal vorkommt, ein bisschen was gesprochen und das hat sich dann wieder zurückentwickelt. Und er hat eine sehr dramatische Zeit gehabt mit Psychiatrieaufenthalten und ist sehr vielen Menschen über den Weg gelaufen, die leider wenig verstanden haben von ihm. Und, aber mittlerweile, das muss ich sagen, hat sich das ganz gut verändert.
Also natürlich ist das Thema mit den Karten, nicht klar, nicht? Das sind so Sachen, die man immer probieren kann mit Bildkarten.
Ja,
das nicht? Und möglicherweise findet man darüber plötzlich etwas, nicht? Wo man sagt, Mensch, das interessiert mich hier, und legt dann die Bildkarte hin und dann kann man gucken, in welche Richtung entwickelt sich das.
Das ist, also Bildkarte wäre ja jetzt in Anführungsstrichen Klassiker. Häufig genug gehe ich gerne eine Ebene zurück, nämlich auf die Objektebene. Ja. Und bei ihm hatten wir damit quasi einen Durchbruch. Also wir haben, ich habe so eine Platte gebastelt aus Holz mit zweischichtig, wo man den Teller, das Besteck rein kann und was Haptisches hat und nicht nur was sehen kann. Und das war so der Game Changer. Und da, ich glaube, diese ganz klassischen Sachen haben wir wahrscheinlich schon durch.
Ja, so. Das ist so faszinierend, weil man, also eines meiner Lieblingsbeispiele ist immer der Junge, der sich beim Einkaufen vor den Einkaufswagen der Mutter geworfen hat. Nicht? So ein Klassiker, wo alle Eltern sagen, oh Mann, es gibt fast nichts Schlimmeres, wenn man einkaufen geht.
Nicht? Peinlich.
Ne? Ja, genau, ganz schlimm. Und der hat dann später erklären können, warum er das gemacht hat. Weil er hatte immer Angst, dass sich vor der Mutter ein Loch auftut im Boden und die Mutter dann darin verschwindet. Das waren Verlustängste. Ja. Deswegen hat er sich hingeworfen und hat festgestellt, aha, der Boden ist fest. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Deswegen liest du so gerne Autobiografie, weil dann tauchen solche Sachen auf,
Geschichte,
wo du denkst, ja, verdammt, da kann man nicht drauf kommen.
Ja, spannend.
Und beim Zack mache ich deswegen oft jetzt den sogenannten Buch-Simultanübersetzer.
Was heißt das? Das habe ich gar nicht mit anfangen können. Was heißt denn das, Simultanübersetzer?
Also wenn Tornissen ist da zum Beispiel nicht, oft in den Seminaren drin, der ganz viel aus anderen Büchern Dinge beschreibt. Und wenn man einen Vortrag hört und dann hört man, Mensch, jetzt hat er gerade ein Beispiel, was ich... Nicht? Jivero erzählt von ihrem Sohn dann ist dieser Gedanke wieder weg, dann hat man es gehört, dann ist es aber wieder weg. Und ich schreibe dann in den Chat rein, so, welches Buch meint er gerade?
So. Ach so.
Und dann, nicht, wenn ich Zeit genug habe, dann mache ich es gleich mit Link und dann kann man draufklicken und hat das Buch dann vor Augen.
Cool.
Nicht? Und das ist natürlich bei jemandem wie Georg Tornissen natürlich besonders, weil der ganz viel zitiert. Ne? Ich habe natürlich auch viele tolle eigene Bücher geschrieben. Aber eben durchaus auch mal von anderen, die dann so Beispiele haben, Beispiele suchen. Und häufig kenne ich die Bücher dann und dann schreibe ich den Link da rein und dann können alle, wenn sie sich dafür interessieren, einfach mal dann weiterschauen. Das ist immer der Simultanübersetzer. Das heißt, wenn er sagt, Temple Grandin hat darüber geschrieben, habe ich eine Idee, in welchem von ihren Büchern das gewesen ist, und dann schreibe ich das Buch da rein.
Ich fand auch den Film gar nicht so schlecht.
Ja, der ist toll.
Der Titel ist ein bisschen bescheuert, aber, aber das, den Film von Temple Grandin fand ich schon gut gemacht.
Ja, der ist auch super. Auf DVD gibt es ihn leider nur auf Englisch.
Du bist nicht allein oder so ehrlich, ne?
Genau, ja.
Ich habe ihn aber auf, ich habe ihn in Deutsch.
Aber dann nicht auf DVD, sondern irgendwie als, irgendwie runtergezogen, irgendwoher. Konnte man nicht kaufen. Nicht? Und ich habe dann immer versucht herauszufinden, wer die Rechte für diesen Film hat. Und es ist mir bis heute leider nicht gelungen, da jemanden zu finden.
Also vielleicht bringe ich da jetzt auch was durcheinander, aber...
Ja, den gibt es nur auf Englisch.
Schauen wir nochmal.
Also wenn jemand weiß, wie man da Kontakte herstellt, weil den Film würde ich gerne auf DVD rausbringen, dass man ihn auch gut kaufen kann, nicht? Weil der wird alle Jubeljahre mal bei Arte gezeigt. Ja. Aber das ist natürlich viel zu wenig, weil der Film ist wirklich toll.
Stimmt. Na? Das stimmt. Hast du auf der, also du bist ja nicht nur der Bücherempfehler und Übersetzer, sondern du hast auch Medien und Filme sozusagen, die du sammelst und weitergibst und rezensierst.
Ja, das ist jetzt ein bisschen viel geworden. Also ich habe mich da mehr auf die Bücher jetzt konzentriert. Ja. Nee, weil früher war es so, da gab es so eine Handvoll Websites, wo dann irgendwie die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Mittlerweile ist das Netz voll davon. Ja. Nicht? Und das Gleiche gilt für Filme. Nicht? Früher war es toll, wenn es einen Film gab, der irgendwas mit Autismus zu tun hatte. Und die habe ich dann zusammengetragen. Aber mittlerweile gibt es davon so viele. Also da da brauche ich mich nicht mehr für sowas.
Nee. Ja, wenn du mir sozusagen noch so als jemanden, der schon ein bisschen länger dabei ist und auch schon so einiges kennt, wenn du mir noch was empfehlen würdest, so was man unbedingt noch mal lesen sollte, auch wenn man schon länger dabei ist.
Also ich finde, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welche Richtung man schaut. Weil es gibt, finde ich, so Standardwerke, wo ich sagen würde, das ist das richtige Buch für dieses Thema. Ja. Wir haben jetzt gerade hier Schulbegleitung und Autismus, ist nicht bei Kohlhammer erschienen. Nicht? Das fand ich, das ist ein Standardwerk dafür. Nicht? Oder Silverman hat mir schon mit der genialen Störung. Nicht? Oder ich habe von Ulrike Funke nicht so ein Buch zum Thema Wahrnehmung, wo ich sage, das ist für mich das genau das richtige Buch zum Thema Wahrnehmung. Nicht, oder Schule von Stefanie Meerwalter, nicht im Belz Verlag sogar erschienen, nicht, wo ich sage, ja, das ist genau das Buch, was das hier so State of the Art nennt man das im Campingbereich, nicht? Wenn das so, das ist so das Buch für diesen Themenkomplex, so, nicht? Das ändert sich natürlich daran, nicht? Also für Jugendliche hatten wir jetzt, nicht, dieses der Guide für Jugendliche mit Asperger-Syndrom, nicht, von einer Amerikanerin geschrieben, nicht? Fand ich total toll, nicht? Toll geschrieben, nicht? Tolle Fachfrau auch. Das Buch ist ein bisschen dick, nicht? Wo ich sage, das muss man dann mal auseinandernehmen, damit die Jugendlichen das auch lesen. Aber das wäre für diesen Bereich toll. Nicht? Oder was ich ganz oft nach wie vor empfehle, ist der Schattenspringer. Nicht? Ist für mich immer noch das am leichtesten zu lesende Fachbuch, was es gibt. Ja. Nicht? Und das gibt es ja auch für drei Altersgruppen. Ja. Und das nehme ich gerne. Und dann habe ich aber trotzdem Eltern, die sagen, nee, mein Kind liest alles, aber keine Comics. Oder ich habe Menschen, die sagen, ich lese nur Fachbücher. Nicht? Dann gucke ich, wie kann man das, was da drin steht, wo gibt es das als Fachbuch dann?
Nicht? Also da ist wieder sozusagen dieser Blick darauf, was passt da zusammen zwischen dem Leser. Und du würdest da sehr genau fragen, was ist das für jemanden, was will der damit eigentlich? Ja. Und ich habe bei mir jetzt im Sinn, als du so eben darüber berichtest, dieses Team, was ich begleite, das sind ja keine oder nicht alles ausgebildete Leute, aber sehr, sehr engagierte und sehr interessierte Menschen. Würdest du da sowas haben?
Also fürs Thema Autismus allgemein?
Ja.
Also wenn es in Richtung, es ist einfach so unterschiedlich, wenn man aber so viele Bücher im Kopf hat. Ne? Ja. Nicht? Also nicht, neu ist jetzt zum Beispiel zum Thema Arbeit ein Buch erschienen. Ja. Nicht? Nicht, wenn es in Richtung Arbeitsanstellung geht, erster Arbeitsmarkt, nicht, von Tony Edward, was natürlich ein Hammer ist, wenn der dann darüber schreibt. Ja, genau, nicht, der Obermeister. Wobei, da muss man sagen, das Buch ist etwas für Fachleute, wo ich sagen würde, puh, also da sollte jemand schon mal dabei sein, das gemeinsam zu bearbeiten, dieses Buch. Das besteht mehr aus Fragebögen als auch aus anderen Sachen. Nee, das muss man dann ja auch berücksichtigen. Ne?
Ja.
Was ich, ich könnte stundenlang darüber erzählen. Das die Hundebuch habe ich schon genannt.
Ja.
Da gibt es auch ein schönes Buch, diese 1001 Ideen. Das ist auch sehr bekannt mittlerweile, mhm, nicht, für den Alltag mit autistischen Kindern und Jugendlichen. Unendlich viele Ideen. Nicht, ist eine Mutter, eine amerikanische Mutter in dem Fall auch, die die Idee, ja, zusammengetragen hat. Das ein tolles Buch, um mal sich inspirieren zu lassen.
Ja.
Nicht, sowas gibt es. Oder ja, es gab jetzt letztens bei Patmos, nicht, die haben ja früher mit den Büchern von Peter Schmidt angefangen.
Mhm.
Ein Kaktus zum Valentinstag, ja, nicht, immer noch nach wie vor super. Und die haben jetzt ein neues rausgebracht von Ulrich Merkel. Da geht es um Menschen, die häufig nicht diagnostiziert worden sind, mhm, und die er dem Autismus-Spektrum zuordnet. Er ist selbst Autist, nicht, und hat da eine gewisse Grundkompetenz, also eine unglaublich hohe Literaturkompetenz, faszinierend. Das ist so ein Buch, wenn man mal so darüber lesen möchte, was Menschen so entwickelt haben, die möglicherweise im Spektrum sind. Nicht?
Ja.
Nicht? 58 Biografien hat er da drin von 1726 geht's los. Toll, hochinteressant.
Ja.
Nicht? Da kann man sich dann streiten. Nicht? Will man von Menschen lesen, die man natürlich nicht mehr diagnostizieren kann, weil sie schon lange tot sind? Ist das ordentlich? Darf man das machen oder nicht?
Mhm.
Nicht? Das ist in der Fachwelt oder vor allem auch in der Community extrem umstritten.
Mhm.
Nicht? Das heißt, da liest man etwas ganz anderes. Da liest man quasi ein Geschichtsbuch, was sich so fortsetzt. Total, total schön zu lesen, finde ich. Auch wenn ich manchmal stutze oder zurückschrecke, weil ich genau weiß, wie die Community dann sagt, so, Alter, das können wir doch nicht machen, nicht? Weil ob Mozart jetzt wirklich Autist war, das werden wir nicht mehr feststellen.
Nicht? Ja, das stimmt.
Obwohl sich da alle einigermaßen einig sind. Aber ja, nicht. Also deswegen, weiß ich, es gibt so ein paar Kinderbücher, die ich schön finde, gerade wenn man mit Jüngeren arbeitet.
Mhm.
Nicht, da gibt es jetzt viele Bücher, die zum Beispiel auch viel Arbeitsmaterial mit drin haben, nicht, wo das Thema dann ein Klassenausflug ist,
mhm,
eines Jungen, der eben in der Klasse nicht anerkannt ist und Außenseiter ist und so weiter. Und dann ist das ein Ausflug in einen botanischen Garten und natürlich ist er derjenige, der alle lateinischen Namen kennt mit 7 Jahren und so.
Mhm.
Dazu gibt es dann Arbeitsmaterial, was man dann im Kindergarten einsetzen kann oder auch in den ersten Klassen einsetzen kann.
Und das heißt wie?
Das ist Levi blüht auf, heißt das.
Ah, okay.
Das ist von kanadischen Franzosen oder Franco-Kanadiern heißt das, glaube ich, geschrieben worden und auch sehr, sehr, sehr schön gemalt worden. Und das ist bei Kinderbüchern, finde ich, im Moment häufiger, dass eben dann auch extra Download-Material angeboten wird,
ja,
um es dann auch in der täglichen Arbeit zu nutzen.
Ne?
Oder nicht, tolles Fachbuch, wenn man dann auf Fachbücher wieder geht. Nicht? Autismus und herausforderndes Verhalten, nicht, von Teunissen. Nicht? Das, finde ich, muss jeder lesen, der sich mit Wohnsituationen beschäftigt und mit Situationen,
ja,
beschäftigt, wo man eben nicht nur sanktionieren sollte, nicht? Weil in Extremsituationen neigen die Menschen immer dazu, zu sanktionieren und nicht alles möglich zu machen, was aber langfristig gesehen nicht hilfreich ist.
Nein,
nicht? Und das wird in diesem Buch einfach ganz anders, da wird ganz anders rangegangen.
Ja.
Nicht? Ja, wie gesagt.
Und da habe ich ja noch reichlich was auf dem Zettel.
Ja, toll finde ich zum Lesen an sich ist es der Junge, der zu viel fühlte. Das ist diese World Intense Theory, die dadurch entstanden ist.
Markram,
genau. Ja. Ne? Weil das wieder ein ganz anderes Licht auf eine Theorie wirft,
mhm,
und auf alle Menschen im Spektrum wirft.
Nicht? Mhm.
Und das ist natürlich etwas, was was hier auch sehr gut sprachlich so verarbeitet worden ist, dass man das auch gut lesen und verstehen kann.
Ja, ja.
Da helfen die Fachbücher manchmal nicht so wirklich.
Nee, da gehe ich ganz mit dir. Ich war, nachdem ich 10 Jahre lang mich quasi als neurotypischer autistischer Fachmann versucht habe zu bilden, habe ich dann genau das Gegenteil gemacht, indem ich sozusagen von den Menschen gelernt habe, die das Spektrum aus der Innensicht kennen.
Ja,
ja. Michael, Mensch, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiterreden. Ich hätte noch so eine Frage zum Schluss, aber gibt es aus deiner Sicht noch was, wo du sagst, Mensch, das hat der Rohfing gar nicht gefragt.
Nee, also ich habe alle aktuellen Bücher und Bücher, die mir wichtig sind, so am Rande mit einfließen lassen.
Ja, super. Ja, dann musst du mir zum Schluss noch erklären, warum du auf eine Fachtagung Fahrradöl mitbringen musstest.
Ja, das war sehr nett. Das war, glaube ich, unsere erste Fachtagung, die wir in Hannover gemacht haben. Ja. Und das waren über 300 Menschen, was damals, wie gesagt, die größte Fachtagung in Niedersachsen war. Und die Tür wird natürlich immer geschlossen. Mhm. So, und in diesem riesigen Saal, das war so eine Sport-Mehrzweckhalle.
Ah, also
Halle-Effekt. Ja. Alles schön ausgesteuert mit den Mikrofonanlagen und so. Aber die Tür, die quietschte. Und ich fahre dann auch sehr viel Fahrrad und das hatte ich zu Hause. Und dann musste ich einfach in der Pause schnell nach Hause fahren und das Fahrradöl holen, ja, um diese blöde Tür da zu schmieren.
Ja, aber das
war so ablenkend.
Ja, genau. Und das, glaube ich, ist das, was uns vielleicht auszeichnet, wenn wir mehr diese Innensicht verstehen lernen, dass es da nicht darum geht, 3 Stunden über die Tür zu reden, über das Quietschen, sondern Öl zu holen und es
ganz genau
wegzumachen, so, ja, gut es eben geht.
Ja, ganz genau.
So gut es eben geht.
Nein. Und das ist häufig ja genau das, was es so wichtig macht, dann auch mal konkret und schnell zu handeln,
ja,
nicht, wenn man eine Idee hat.
Ja.
Nicht? Und ob dann die Idee auch funktioniert, weiß man nicht, aber in dem Fall hat die Tür nicht mehr gequetscht.
Checken, ausprobieren, checken,
ja,
und Rückmeldung
genau
einholen und
ja
weitermachen.
Ja, genau.
Ja, Michael, ich danke dir für diese interessante Stunde, die wir hier miteinander hatten. Das war sehr lehrreich für mich.
Sehr gerne.
Die Zeit geht immer sehr schnell vorbei. Ja, ich glaube, das ist für viele Menschen interessant, die mit dem Zack in der einen oder anderen Weise zu tun haben. Und ich hoffe, dass wir noch das ein oder andere Thema miteinander austauschen und ich noch eine Menge von dir lernen kann. In diesem Sinne danke ich dir ganz herzlich.
Und ja, vielen Dank für die Möglichkeit, so lange über mein Lieblingsthema zu sprechen.
Sehr gerne. Das ist sehr schön. Okay.
Mach's gut.
Danke dir. Tschüss.